SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Sprossenwände, Basketballkörbe, Turnmatten. Mittendrin sitzen 25 Leute und fragen sich, wie es von dieser Durchschnittsturnhalle in ein ausgeklügeltes Bunkersystem gehen soll.
Jetzt gehen wir mal rein.
Die Antwort kennt der ehrenamtliche Bunkerexperte Jörg Diester. Er lotst die Gruppe in einen Vorraum der Turnhalle. Von dort führen Treppen abwärts zu einer massiven Metalltür.
Ja, das Treppenhaus ist nicht nur die Variante, um von oben nach unten zu kommen. Es ist auch eine Schleuse, denn ganz oben ist auch schon so eine Tür eingebaut. Das sind gasdichte Türen, die Kampfstoffe, die in der Luft sind, nicht reinlassen. Und wenn Sie davon mehrere Türen hintereinander haben, dann können Sie natürlich schleusen. Dann machen Sie eine Tür auf, holen jemanden rein. Dann wird das gesamte Treppenhaus unter Überdruck gesetzt und dann erst geht die nächste Tür auf.
Schnell wird klar, die Planer der Bunkeranlage haben Anfang der 60er Jahre, zur Hochzeit des Kalten Krieges, mit dem Schlimmsten gerechnet. Der Bau ist so konzipiert, dass mehrere hundert Menschen dort bis zu 30 Tage hätten überleben und politisch agieren können. Heute ist davon nicht mehr viel zu sehen. Die Ausstattung ist weitestgehend verschwunden, seit die Landesregierung den Bau Anfang der 90er Jahre aufgegeben hat. Erhalten sind die ausgeklügelte Belüftungstechnik, dicke Mauern und düstere Gänge.
Ja, von hier geht's weiter.
Der Bund hatte sogenannte Schutzräume für die Landesregierungen gefordert. Dass diese Forderung nur schleppend umgesetzt wurde, zeigt eine Aktennotiz über den Planungsstand der verschiedenen Bundesländer aus dem Jahr 1960, die Jörg Diester während der Führung präsentiert.
Nur die Länder, die sind mit dem Thema am Anfang recht stiefmütterlich umgegangen. Denn bei der Besprechung 1960 sehen Sie, dass die Länder doch mit sehr, sehr unterschiedlichen Sachständen in Bonn anrücken. Baden-Württemberg, Planung in Arbeit. Man denkt dran, aber gemacht wurde jetzt konkret noch nichts. Hessen, nichts bekannt. Finde ich auch gut, ne? Nichts bekannt. Da wird jetzt mal Klartext gesprochen, aber den Vogel schießt ganz bestimmt der Vertreter aus Rheinland-Pfalz ab. Landesvertreter war unorientiert.
Dass solche Unterlagen heute überhaupt einsehbar sind, ist Jörg Diester und seiner ehrenamtlichen Initiative Bunker-Dokumentationsstätten zu verdanken. Er forscht seit Jahren zu dem Thema, wird aber von der Landesregierung wenig unterstützt, wie er bedauert. Viele Akten seien nach wie vor nicht zugänglich.
Sie gucken in ihre Regularien, ne? Da sind die beinhart und sagen, wenn die Vorschriften so sind, dann halten wir uns da dran. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, liberalisiertes Archivrecht, aber ich kann es ja nicht ändern. Ich kann nur versuchen, den Druck aufzubauen, dass wir da mal irgendwann eine Zugänglichkeit erreichen. Da sind wir dran. Ich hoffe auch, dass das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann mal geklärt ist.
Obwohl der Bunkerbau geheim war, ist schon während der Bauarbeiten ein wenig was nach außen gedrungen. Nicht etwa wegen der Recherchen einer Lokalzeitung, sondern wegen der Schülerzeitung, auf die Jörg Diester in der ehemaligen Küche des Bunkers zeigt.
Das ist das eigentliche investigative Schlachtschiff des hiesigen Journalismus, denn diese veröffentlicht im Juli 1965 diesen Beitrag, unsere Turnhalle. Und hier steht jetzt alles drin, was man wissen muss. Es wird von Schutzräumen gesprochen, sogar die Menge des Baumaterials kann angegeben werden. Und warum wussten die Schüler genau Bescheid? Die haben das getan, was ich auch als Schülerzeitungsredaktion gemacht hätte. Die haben sich nämlich mit den verantwortlichen Bauingenieuren unterhalten.
Und die haben offensichtlich treuherzig geantwortet. Jörg Diester hofft, dass er noch mehr solch aufschlussreicher Notizen präsentieren kann, wenn der Bunker wieder für 2 Tage aus seinem Dämmerschlaf gerissen wird, im Herbst kommenden Jahres.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.